Jugendmissionskonferenz 2022. Geht doch? Echt jetzt? Wir sind hier virtuell zusammen, wir sind nicht auf der Messe. Und da heißt es, geht doch, weil Jesus Perspektive schenkt. Natürlich, wir hätten uns das ganz anders gewünscht. Wir hätten uns gewünscht, dass wir wieder in Stuttgart auf dem Messegelände sind, dass wir uns gegenseitig begegnen können, dass wir uns austauschen können. Aber das ist in diesem Jahr wieder einmal zum zweiten Mal anders. Und das wird für das Reich Gottes nicht bedeutungslos bleiben. In der Bild-Zeitung war gestern zu lesen die Frage, fegt Corona die Kirchen leer? Und das ist ja ein echtes, ein ernstes Problem. Was macht das eigentlich mit uns? Mit unseren Gemeinden, was macht das mit mir, was macht das mit der Weltmission, wenn so wichtige Veranstaltungen wie Jumiko jetzt nur noch virtuell stattfinden. Aber das ist nicht unser Thema. Geht doch? Geh doch ich? Das ist ja ganz interessant. Die Bibel hat ein ganz anderes Menschenbild, als wie wir das vielleicht in den Medien oder auch sonst in der Öffentlichkeit wahrnehmen, wo man immer versucht, die gute Seite darzustellen, gut rauszukommen, groß rauszukommen. Die Bibel berichtet von den Menschen so, wie sie sind. Ganz normale Menschen, so wie du und ich. Und einen von diesen normalen Menschen, den wollen wir heute Mittag etwas besser kennenlernen. Er ist Andreas, einer der Jünger Jesu. Geht doch, wie Jesus dem Andreas Perspektiven schenkt. Der Andreas ist eigentlich ein ganz unbekannter Jünger. Ich möchte euch mitnehmen auf eine biografisch-geografische Reise, um diesen Andreas etwas besser kennenzulernen. Wir fangen ganz unten an. Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 28. Und wenn ihr euch im Programm vielleicht schon den Bibeltext angeguckt habt, dann habt ihr vielleicht euch gefragt, gute Güte, was soll das jetzt werden? Da steht nämlich, dies geschah in Bethanien jenseits des Jordans, wo Jesus taufte. Soweit dieser Vers. Vielleicht ein unscheinbares Wort. In Bethanien am Jordan spielt diese Handlung. Da war Johannes der Täufer und hat einen nach dem anderen getauft und auf einmal kommt Jesus da vorbei. Vers 29. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und er spricht zu ihm, siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Bethanien am Jordan. Wer hätte damit gerechnet? Wahrscheinlich Johannes der Täufer am wenigsten, dass Jesus an dieser Taufe teilnimmt, dass Jesus da vorbeikommt. Jesus war ja sündlos und diese Taufe war eine Taufe zur Vergebung der Sünden, aber Jesus lässt sich auch taufen. Und als Jesus dort in Bethanien am Jordan auftaucht, da zeigt Johannes der Täufer auf diesen Jesus und sagt zu den Leuten um ihn herum, das ist Gottes Lamm. Er trägt die Sünden der Welt, um den geht's. Und dann war dieser Andreas dabei, dieser Jünger, und er hört das und er überlegt keinen Moment, sondern folgt Jesus nach. Das war für den Andreas seine Bekehrungssituation. Und jetzt zu diesem geografischen Aspekt unseres kleinen biografischen Weges. Bethanien jenseits des Jordan. Dieses Bethanien liegt im syrisch-afrikanischen Grabenbruch. Oh, jetzt sagst du, gute Güte, Sonntagmittag, jetzt kommen wir nicht mit Geografie, aber das ist schon spannend. Dieser syrisch-afrikanische Grabenbruch, dieses Bethanien jenseits des Jordan, das ist die tiefste Landstelle der Erde. 400 Meter unterhalb des Meeresspiegels. Liebe Freunde, das ist auch ein Bild für unser Leben. Für die Zeiten in unserem Leben, wo wir uns gefühlt 400 Meter unter dem Fröhlichkeitslevel befinden. 400 Meter irgendwo in Dunkelheit und Depression. Und dann das zu verstehen, dass gerade an diesen Tiefpunkten Jesus uns begegnen möchte. Gerade so, wie er an dem Tag da war in Bethanien, im syrisch-afrikanischen Grabenbruch, 400 Meter unter dem Meeresspiegel bei der Taufe, die Johannes dort hatte, und er begegnet Andreas. Und dieser Andreas, der sieht auf einmal Johannes, den Täufer, mit seinem Finger auf diesen Jesus zeigen, und er sagt: Den braucht ihr. Der kann euch helfen. Das ist der Retter. Das ist der Heiland, der Helfer. Da war der Zeigefinger von Johannes, dem Täufer, für diesen Andreas so ein Hinweis auf Jesus. Du brauchst Jesus. Und vielleicht ist das ja auch heute Mittag deine Situation. Vielleicht ist das ja nicht nur ein Thema jetzt bei der Jumiko, sondern vielleicht ist das ja ein Thema in deinem Leben, dass du sagst: Gute Güte, bei mir ist wirklich gerade Land unter. Mir geht es jetzt nicht im übertragenen Sinne wie dem Andreas so, dass ich zufällig an irgendeinem Tiefpunkt bin, weil ich gerade eine Wanderung durch ein Tal mache, sondern ich bin mit meinem Leben an einem Tiefpunkt angekommen. Dann darfst du jetzt auch mitten in unserer Veranstaltung im Herzen einfach zu Jesus kommen und sagen: Ich brauche dich. Ich brauche dich, so wie die Clara gebetet hat. Ich brauche dich, Jesus. Du musst mir helfen. Und das steht ja in der Bibel als Einladung im Psalm 50, Vers 15. Ruf mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Hast du diesen Jesus schon an deine Not herangelassen? Das kannst du jetzt tun. Er ist der, bei dem wir alles abladen dürfen. Und so war das damals bei dem Johannes, dem Täufer. Am nächsten Tag sieht er, dass Jesus kommt und spricht: Siehe, da ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und dann nochmal am nächsten Tag sieht er wieder Jesus kommen, und zwei seiner Jünger waren bei ihm. Und als Johannes Jesus vorübergehen sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Tolle Sache. Der Andreas fängt an, das war einer der beiden, Jesus nachzufolgen. Das ist ein erster Gedanke. Auf unserem Weg, auf dieser biografisch-geografischen Reise, die erste Station an den Tiefpunkten unseres Lebens, gerade da möchte Jesus uns begegnen. Und das ist mir ganz wichtig. Manchmal denken wir ja so wie Clara, das fand ich gut, wie du das dargestellt hast: Bin ich jetzt überhaupt noch würdig? Kann ich jetzt überhaupt noch diesen Einsatz machen? Ich spüre doch gar nichts von seiner Macht. Und dass wir dann wissen, wie es auch in einem Lied heißt: Und wenn ich auch nichts spüre von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Und mit so schwierigen, unvollständigen Menschen, mit Menschen an den Tiefpunkten, wie wir das ja alle immer wieder sind, mit solchen Menschen baut Gott seine Gemeinde. Und das geht dann bei dem Andreas ratzfatz, der wird sofort in den Dienst genommen. Und das ist der zweite Gedanke, die zweite Station auf unserer kleinen Reise heute Mittag. Wie können wir andere Menschen auf diesen Helfer, auf diesen Jesus hinweisen? In Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 42, da lesen wir: Und er, Andreas, führte ihn, Simon, zu Jesus. Im Kontext: Einer von den Zweien, die Jesus gehört hatten und Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt den Gesalbten, und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Andreas ist Jesus begegnet an einer ganz entscheidenden Station seines Lebens. Und es dauert überhaupt nicht lange und Andreas versteht: Jetzt muss ich selber tätig werden. Er geht und sucht seinen Bruder Simon und führt ihn zu Jesus. Der Andreas sagt zu dem Simon gar nicht viel. Er sagt: Du, ich glaube, wir haben den Messias gefunden. Und dann bringt er seinen Bruder zu Jesus. Und das Erste, was Jesus dann zu diesem Simon sagt, ist: Du bist Simon. Das ist Vergangenheit. Ich weiß, du sollst Kephas werden. Das ist die Zukunft. Und das ist ja unser Thema heute Morgen oder heute Mittag, wie Jesus Perspektive schenken kann. Das ist nochmal ein Wechsel von Perspektive. Du bist Simon, das war gestern, Und jetzt, Kephas, auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen. Und wir wissen, dass Petrus später dann in der Urgemeinde ein Leiter wurde, eine der wichtigsten Personen. Aber zum Glauben an Jesus kam dieser Petrus durch seinen Bruder Andreas. Von Petrus hören wir dann viel in der Bibel, von Andreas hören wir so gut wie gar nichts mehr. Ihr Lieben, wir begegnen Jesus oft an den Tiefpunkten unseres Lebens. Aber wenn wir Jesus begegnet sind, wenn wir Erfahrungen gemacht haben, gerade so wie die Klara, dann dürfen wir das weitergeben. Zur Ermutigung für uns alle, dann dürfen wir davon weitersagen. Das heißt, Zeuge sein, dass wir das berichten, was Jesus für uns getan hat. Und was der Andreas uns hier vorlebt, das ist ja die Berufung für uns alle. Wir sollen unseren Bruder, unseren Nachbarn, unsere Schwester zu Jesus bringen. Wenn ich sowas höre, dann fällt mir gleich das Herz in die Hose und ich denke, wie soll ich das denn machen? Ich bin nicht gut bei sowas. Ich bin schüchtern, ich mag das nicht. Fremde Leute ansprechen, Leute zum Gottesdienst einladen. Wie soll das gehen? Andreas, wie machst du das? Wie geht sowas? Wisst ihr, ich glaube, Andreas hat etwas gelernt bei Johannes dem Täufer und das hat ihm geholfen. Ich denke, wenn ich jemandem von Jesus erzählen will, dann brauche ich Argumente. Das denke ich. Ich glaube gar nicht, dass das richtig ist, wenn ich drüber nachdenke. Mir kommt das dann immer so vor, als müsste ich alles erklären können, als müsste ich auf alles eine Antwort haben, jede Frage beantworten können. Wie war das mit der Schöpfung? Wo haben denn Adam und Evas Kinder ihre Frauen herbekommen? Warum haben die damals so lange gelebt? Das ist alles so kompliziert. Da habe ich doch gar keine Antworten auf all die Fragen. Schon gar nicht auf die Lebensfragen. Da ist einer drogensüchtig, jemand anders hat Eheprobleme, woanders gab es einen tragischen Unfall. Wie soll ich da helfen? Was soll ich da sagen? Aber jetzt hat Johannes der Täufer gar nicht diese ganzen Fragen beantwortet. Der hat was ganz anderes gemacht. Johannes der Täufer hat einfach nur weggewiesen von sich und auf Jesus gezeigt. Und er hat gesagt, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünden trägt. Wisst ihr, das ist ja das ganze Evangelium in seinem Kern. Durch seine Wunden, durch Jesu Wunden dürfen wir heil werden. Und Johannes der Täufer weist auf diesen Jesus. Und mehr müssen wir auch nicht tun. Das war für den Andreas dann schon der Anstoß. Und dann lief er Jesus hinterher. Er wollte sehen, wer ist dieses Lamm Gottes? Wer ist das? Und dann hat Andreas diesen Jesus als Herrn und Heiland angenommen. Und an dem Tag, denke ich, da hat Andreas etwas verstanden. So geht das also. Das kann ich auch. Ich kann doch meinen Bruder, meinen Nachbarn, meinen Freund auf diesen Jesus hinweisen. Ich kann doch sagen, da gibt es einen, der helfen kann, der die Sünden der Welt trägt, der auch für dich da ist. Und dann kommt dieser Simon mit. Ihr Lieben, ich glaube, wenn wir Berufung so verstehen, dann können wir alle diesen Dienst tun. Jeder von uns kann zum Freund, zum Nachbarn, zum Kollegen, zur Schwester, zum Bruder gehen und sagen, du, ich glaube, da ist jemand, der dir helfen kann. Der hat mir geholfen. Dieser Jesus, der kann auch dir helfen. Er hat für mich etwas getan, als ich nicht mehr aus und ein wusste. Und ich glaube, er kann auch für dich das tun. Versteht ihr? Wenn wir von Schwierigkeiten hören, die andere Leute haben, dann lasst uns doch oft einfach zugeben, wir haben da auch nicht die Antwort. Wir können da auch nicht helfen. Wir können es auch nicht lösen. Aber wir kennen jemanden, der da helfen kann. Wir kennen jemanden, der das lösen kann. Und dieser jemand ist Jesus. Und Johannes der Täufer hat den Andreas auf diese Spur gesetzt. Das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Und genauso macht es ja jetzt der Andreas auch. Und er holt seinen Bruder Simon und bringt ihn zu Jesus. Und das ist unser Auftrag. Darum hat ja Jesus gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, damit ihr meine Zeugen seid. Fragen wir uns doch mal, wo sind all die, die mal mit uns unterwegs waren, die vielleicht mal früher im Jugendkreis neben uns gesessen haben, die im Gemeindechor mit uns gesungen haben, wo sind die, die mit uns unterwegs waren? Und was können wir jetzt tun, um diesen, die gar nicht mehr dabei sind, nachzugehen? Wie können wir so ein Zeigefinger von Johannes dem Täufer sein und auf diesen Jesus zeigen? Du brauchst Jesus, der ist für dich da, der kann dir helfen. Überfordert? Ja, ich fühle mich überfordert. Aber Freunde, die Macht des Himmels ist mit uns. Jesus sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und dann können wir doch unseren Bruder, unseren Freund, unseren Nachbarn dazu holen, wie Andreas. Ein dritter Gedanke. Bist du bereit, Jesus alles anzuvertrauen? Wir begegnen dem Andreas gar nicht oft in der Bibel. Wir begegnen ihn nochmal im Johannesevangelium im Kapitel 6, Vers 9, die bekannte Geschichte der Brotvermehrung. Und da heißt es, spricht zu ihm einer der Jünger Andreas, der Bruder des Simon Petrus, es ist ein Kind hier, das hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische, aber was ist das für so viele? Ihr kennt die Geschichte. Damals hatten sich viele, viele Leute, Tausende, 5000, um Jesus versammelt und Jesus wollte die große Menschenmenge nicht wegschicken, sondern er sagt zu seinen Jüngern, jetzt seid ihr dran, Leute, gebt ihr ihnen zu essen. 5000 Leute, wie soll das gehen? Aber der Andreas, der hatte irgendwie ein gutes Herz. Der hat sich dann ein bisschen umgeguckt, ist hin und her gelaufen, dachte, irgendwie muss man doch Essen organisieren. Und tatsächlich, er findet da jemand, vielleicht war es ein kleiner Junge, nennen wir ihn mal Josia. Und diesen Josia, den nimmt er dann mit, der hatte ein bisschen was zu essen, 5 Brote und 2 Fische. Und jetzt kommen der Andreas und der Josia zu Jesus und sagen, hier, Jesus, guck mal, da haben wir ein bisschen was, aber was ist das unter so viele? Das sagt der Andreas selber. Aber das, was Andreas und Josia gemacht haben, das hat dann der Herr genommen und er hat darüber gebetet und er hat es verteilt und alle wurden satt. Was Andreas und Josia gemacht haben, das können wir auch tun. Das Wenige, das wir haben, Jesus geben. Herr, jetzt mach du. Dieser Andreas, der Jesus am Tiefpunkt begegnet war, der seinen Bruder Simon zu Jesus gebracht hat, der lernt hier im Johannesevangelium Kapitel 6, dass es wichtig ist, alles, was wir haben, Jesus anzuvertrauen. Mich hat es mal bewegt, ein Zeugnis vom vorvorigen Jahrhundert. Da war mal eine Haushälterin, die hatte 4 Mark gespart. 4 Mark. Und dann hat sie einen Prediger kennengelernt und drückt dem das Geld in die Hand. 4 Mark. Und sagt zu ihm, das ist für die Gründung einer Zeltmission. Und dieser Mann, dieser Prediger, das war Jakob Vetter. Der hat das Geld genommen und hat tatsächlich eine Zeltmission begonnen. Aber man hätte natürlich bei sowas auch sagen können, was ist das schon? 4 Mark für so eine große Aufgabe. Jakob Vetter hat das genommen und damit eine Zeltmission gegründet im Vertrauen auf Gott, im Vertrauen auf diesen Jesus, der das Wenige, was wir haben, nimmt und es segnet und zum Segen werden lässt für viele. Und unzählige Menschen sind durch den Dienst der Zeltmission zugerüstet worden, haben zum Glauben an Jesus gefunden. 4 Mark, was ist das schon? Und wir denken, ein Bibelwort, das wir dem Nachbarn sagen, was ist das schon? Ein Gruß, was ist das schon? Eine kleine Spende für die verfolgte Gemeinde, was ist das schon? Und Jesus sagt, gebt es mir. Und Jesus nimmt das Wenige und er segnet es und er verteilt es. Und 5000 werden satt. Ihr Lieben, das möchte ich von Andreas lernen. Ich möchte von Andreas lernen, gar nicht so sehr über meine Möglichkeiten und vor allem meine fehlenden Möglichkeiten und meine Schwächen nachzudenken, sondern einfach das Wenige, das ich habe, Jesus geben. Und das ist die Frage heute Morgen auch an uns. Willst du, was du hast, was du bist, was dich ausmacht, willst du dich Jesus geben? Und dann haben wir noch eine Station auf dieser kurzen biografisch-geografischen Reise mit dem Andreas. Und das ist die Frage, sind wir bereit, ganze Sache zu machen? Der Andreas begegnet uns dann noch einmal im Johannesevangelium und zwar im Kapitel 12 ab Vers 20. Eine ganz interessante Geschichte, da geht es darum, dass auf einmal Griechen aufgetaucht waren. Also das war damals wohl ganz was Besonderes, vielleicht so wie wenn jetzt bei der nächsten Jumiko, die hoffentlich wieder auf der Messe in Stuttgart stattfindet, auf einmal so eine ganz große Delegation aus Chicago auftaucht und dann sind wir alle ganz aufgeregt, da sind Amerikaner gekommen. Die wollen jetzt irgendwie lernen, wie wir das hier mit der Jumiko machen und wie wir uns durch die Pandemie geschleppt haben und was auch immer. Und so war das damals. Da waren auf einmal die Griechen aufgetaucht, da kommen also die Griechen und wollen Jesus gerne sehen. Und sie gehen zu Andreas und zu Philippus und sagen, jetzt wollen wir Jesus gerne sehen. Und der Andreas und der Philippus gehen zu Jesus und sind total begeistert. Jesus, jetzt geht's ab. Endlich werden die Leute so langsam auf dich aufmerksam. Das Ganze fängt an, sich rumzusprechen, was du hier machst. Und jetzt kommen sogar Griechen und die wollen dich auch gerne kennenlernen. Und was sagt Jesus? Jesus sagt, das interessiert mich nicht. Das interessiert mich überhaupt nicht, ob irgendwelche Leute sich für mich interessieren. Da muss man wissen, die Griechen damals, die waren super neugierig, so ungefähr so wie wir heute. Die waren an jedem neuen Trend interessiert, die wollten jede Sache ausprobieren und jetzt eben Jesus. Und Jesus sagt, das ist mir ganz egal. Und dann hat Jesus gesagt, was ihn wirklich interessiert. Was ist das, was Jesus wirklich interessiert? Johannes Evangelium Kapitel 12, Vers 24. Jesus sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bringt es keine Frucht. Was Jesus wirklich interessiert, ist unsere Hingabe, ist unsere Bereitschaft, uns ihm ganz zu überlassen, bedingungslose Nachfolge. Das ist das, was Jesus interessiert. Und Jesus sagt, ihr Lieben, da gibt es einen Weg, und das ist der schmale Weg. Da gibt es einen Weg, der führt durchs Leid hindurch. Und Jesus sagt, Nachfolge hat mit Neugierde gar nichts zu tun. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wir können Jesus nicht ein bisschen kennenlernen, so ein bisschen ausprobieren, nein, sondern Jesus sagt, wer mich kennenlernen will, der muss bereit sein, ganze Sache zu machen. Übrigens, an der Stelle ist das Zeugnis der verfolgten Gemeinde für uns eine große Hilfe, weil wir kennen das ja gar nicht mehr, dass Leid auch zur Nachfolge dazugehört. Als HMK haben wir gerade so eine Aktion mit so einem Buch Gefoltert für Christus. Das kann man, weil das ein Spender finanziert, kostenlos bestellen über die Seite www.ungebrochen.org. Das Zeugnis eines verfolgten Christen, Richard Wurmbrand, der erfahren hat, wie Gott ihn durch die tiefste Tiefe hindurchgetragen hat. Das war seine Berufung, Nachfolge im Schatten des Kreuzes. In Deutschland können wir denken, ja, das können wir uns ja gar nicht mehr vorstellen, aber es ist umgekehrt. Wenn wir uns mit der verfolgten Gemeinde beschäftigen, verstehen wir das, was wir hier in Deutschland seit über 75 Jahren erleben dürfen. Das ist die Sondersituation. Dass Leid überhaupt nicht zur Nachfolge dazugehört, das können wir nur in Deutschland jetzt über die letzten Jahre erleben. Aber auch hier merken wir ja, wie der Wind sich dreht. Und es ist wichtig, dass wir die Zeit, die wir noch haben, auskaufen. Ich denke, ganz grundsätzlich haben wir in Deutschland aber vergessen, dass Leid auch zur Nachfolge dazugehört. Die bedrängte Gemeinde erinnert uns daran. Und eigentlich fragen uns die bedrängten Christen auch, was darf euch euer Glaube eigentlich kosten? Und die bedrängten Christen, und Andreas lernt es ja hier im Gespräch mit Jesus, die wissen, der Glaube an Jesus, der kostet letztlich alles. Mein ganzes Leben, alles, was ich bin und habe, will ich diesem Jesus anvertrauen. Gestern, vor 66 Jahren, ist der Missionar Jim Elliot in Ecuador ums Leben gekommen. Er und seine Freunde hatten den Auca-Indianern das Evangelium bringen wollen und sind bei diesem Einsatz ums Leben gekommen. Im Gehorsam auf die Berufung Jesu haben sie damals alles gewagt. Geht doch. Das ist nicht so ein locker, flapsiger Spruch, sondern das ist die Einladung in die Weltmission. Aber da müssen wir schon die Kosten überschlagen. Jesus schenkt uns Perspektive, ja, aber diese Perspektive, die kann auch der Weg des Leides sein. Aber der Herr hat den Dienst, obwohl er im Martyrium endete, von Jim Elliot und seinen Freunden gesegnet. Und sie haben ihr Leben gegeben für das, was wirklich zählt, ein Leben gegeben für das, was wirklich zählt, für den Herrn der Welt, ja, damals in Ecuador. Elizabeth Elliot, seine Ehefrau, hat den Dienst weitergeführt und viele, viele dieser Auca-Indianer sind später zum Glauben an Jesus gekommen. Bist du bereit, ganze Sache mit Jesus zu machen? Bist du bereit, den schmalen Weg zu gehen? Darum geht's. Wir denken, es sind nur 4 Mark, wir denken nur ein Bibelwort, wir denken ein vergeudetes Leben in Ecuador und Jesus sagt, nein, gib es mir. Und dann will Jesus unser Leben nehmen. Und er will uns segnen und er will uns zum Segen werden lassen. Jesus will uns zum Segen werden lassen. Ihr Lieben, das ist doch unsere Berufung und Zeuge sein in dieser Zeit. Das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es nicht, beruflich erfolgreich zu sein, schöne Häuser zu bauen. Das dürfen wir auch natürlich. Aber unsere Aufgabe in dieser Zeit ist es, Zeugen zu sein. Und das ist nicht einfach. Das sehen wir bei Andreas. Aber der Schlüssel dazu ist, gib alles Jesus. Gehörst du Jesus? Und jetzt komme ich nochmal zurück zu dieser Geschichte von der Brotvermehrung in Johannes Evangelium, Kapitel 6, Vers 8. Da steht, spricht zu ihm einer seiner Jünger. Andreas, einer seiner Jünger. Mehr steht da gar nicht. Jesus sagt nur das über ihn. Er war einer der Jünger. Wisst ihr, ich komme ja viel rum, jetzt mit Corona nicht mehr ganz so viel, weil es wirklich kompliziert ist, Reisen zu planen, aber vorher schon in schwierige Länder. Ich höre viele Geschichten von bedrängten Christen, wie zum Beispiel von einer Frau, die viele Monate in einem Container inhaftiert war, in einem Land, wo es verboten war, öffentlich zu evangelisieren. Sie kam dann frei und wir hatten eine Pressekonferenz und ein Journalist, der hat sie dann gefragt, ja, warum hast du das denn eigentlich gemacht in deinem Land? Du wusstest doch, dass das verboten ist. Warum hast du denn da öffentlich evangelisiert? Und ich weiß den Kontext gar nicht mehr genau, aber was mir in Erinnerung ist, ist, die Frau hat die Frage gar nicht verstanden. Wieso, was sollte ich denn sonst machen? Jesus sagt doch, dass wir Zeugen sein sollen. Und das ging mir damals unter die Haut. Dass jemand so ergriffen ist von dem Auftrag, dass er diese Infragestellung gar nicht versteht, aus eigenem Sicherheitsbedenken irgendetwas nicht zu tun. Und dann lesen wir diese Geschichten von bedrängten Christen. Wir lesen diese Geschichten in der Bibel von Mose oder von Josua und von Paulus oder von wem auch immer und was die alles in Kauf genommen haben. Und dann denke ich, und wer bin ich? Ja, wer bin ich? Das habe ich mich übrigens ganz im Ernst tatsächlich gefragt, als ich in den Dienst bei der Hilfsaktion Märtyrerkirche berufen wurde. Da bin ich zu meiner Frau gegangen und habe gesagt, du, da hat mich gerade jemand angerufen und gesagt, willst du die Leitung der Hilfsaktion Märtyrerkirche übernehmen? Und da hatte ich Tränen in den Augen, habe zu meiner Frau gesagt, ja, warum ich? Wer bin ich? Ich glaube, das habt ihr euch alle schon gefragt. Wenn es um die Berufung geht, nicht nur klarer, wenn wir in den Tiefen unseres Lebens irgendwo feststecken, wer bin ich denn eigentlich? Habe ich denn überhaupt was beizutragen? Das haben wir uns wahrscheinlich alle schon gefragt. Vor allem, wenn wir diese Geschichten lesen, von der Mission, irgendwelche Erfolgsberichte oder in der Bibel, wo wir ja oft die Geschichten von dem Ende her schon kennen. Und dann fragen wir uns, wer bin ich denn eigentlich? Und da finde ich so eine Geschichte wie die von Andreas so ermutigend. So ermutigend. Keine große Show. Kein Andreas-Evangelium. Kein erstes Buch Andreas. Kein Andreas-Brief. Nicht einmal eine Offenbarung des Andreas. Nur so ein paar Verse im Johannesevangelium. Aber an der einen entscheidenden Stelle ist alles klar. Andreas war einer seiner Jünger. Und das genügt. Das ist alles. Das reicht. Das tröstet mich. Ihr Lieben, Gott sucht nicht mutige, große Kerle, die starke Männer und Frauen für ihn sind mit tollen Begabungen. Schön, wenn wir das mitbringen. Gott sucht Leute, über denen das einfach wahr sein darf. Er gehört zu mir. Sie gehört zu mir, einer seiner Jünger. Und wenn das über deinem Leben wahr ist, dann ist das Wichtigste über dein Leben schon gesagt. Er war einer von Jesus, sie war eine von Jesus. Das war ja die Sache, die dem Petrus schon zu viel wurde. Als die Magd ihn fragte, gehörst du nicht auch zu diesem Jesus? Nein. Darf ich dich das heute Mittag mal ganz persönlich und direkt fragen? Stimmt das über deinem Leben? Stimmt das für dich? Bist du einer der Jünger, eine der Jüngerinnen Jesu? Gehörst du dazu? Und wenn nicht, dann möchte ich dich einfach ermutigen, heute Mittag diesen Entschluss zu fassen und zu sagen, ich habe lang genug auf zwei Seiten rumgemacht, ich möchte jetzt ganze Sachen machen. Mein Leben soll dir gehören. Dann darfst du das heute Mittag festmachen und Jesus dein Leben anvertrauen. Das ist die alles entscheidende Frage. Gehörst du Jesus? Wir denken, nur einer seiner Jünger, nichts Besonderes. Und Jesus sagt, doch, damit ist schon alles gesagt. Er gehört zu mir. Wir denken nur 4 Mark. Wir denken nur ein Bibelwort. Was soll das schon ausrichten? Wir denken ein vergeudetes Leben in Ecuador. Aber Jesus sagt, gebt's nur alles mir. Und dann nimmt Jesus das, was wir ihm geben und segnet es. Was war das für ein Mann, dieser Andreas? Er war einer der Jünger Jesu. Er war Jesus am Tiefpunkt begegnet. Er hatte seinen Bruder Simon dazugeholt. Er hatte alles, was er hatte, Jesus gegeben. Er war bereit, Jesus bedingungslos nachzufolgen. Er kommt gar nicht groß raus. Das wäre ja fast so eine Frage für eine dieser Fernsehshows, wer wird Millionär? Bei unserem geistlichen Bildungsstand in Deutschland wäre das vielleicht sogar schon die Millionen-Euro-Frage. Also hier die Frage, welcher Brief steht nicht im Neuen Testament? Und dann die Musik, A. Römerbrief. B. Galaterbrief. C. Zweiter Johannesbrief. D. Andreasbrief. Welcher Brief steht nicht im Neuen Testament? Natürlich, wir sind Bibelkenner, der Andreasbrief. Es gibt keinen Andreasbrief. Es gibt von Andreas nichts weiter als diese paar Stellen, die ich euch genannt habe. Aber es gibt einen ersten und zweiten Petrusbrief. Und wer hat Petrus zu Jesus geführt? Es gibt ein Markus-Evangelium und der Kirchenvater Papius hat aufgeschrieben, dass Markus nur notiert hatte, was er von Petrus gelernt hat. Andreas kommt nicht groß raus, aber Gott wirkt durch ihn. Gott wirkt durch Andreas Segen damals in der Bibel und bis heute. Wir können mit Andreas lernen, worauf es wirklich ankommt, dass wir Jesus gehören. Dass wir da, wo uns die Not drückt, dass wir da an den Tiefpunkten Jesus ranlassen, an unsere Sorgen, an unsere Schwierigkeiten. Dass wir hingehen und unseren Bruder, unsere Schwester finden und ihn zu Jesus bringen. Einfach nur, indem wir hinweisen, da ist jemand, der dir helfen kann. Und dann diese 5 Brote und 2 Fische, dass wir einfach das, was wir haben, Jesus geben. Das können wir von Andreas lernen, dass wir das Wenige, was wir haben und sagen, Jesus, jetzt nimm du das. Und dann können wir unsere Schuld und unsere Schwierigkeiten und unsere komplizierten Charaktereigenschaften, können wir alles dazulegen und sagen, Herr, jetzt mach du aus meinem Leben auch noch etwas zum Lob deiner Herrlichkeit. Und dann nimmt Jesus das Wenige und segnet es und setzt uns zum Segen. Und dann dürfen wir sagen, egal Herr, wohin du mich führst, was du auch vorhast mit mir, egal worum es geht, koste es, was es wolle. Wenn ich nur dir gehören und dir folgen und dir dienen darf. Und dann lest mal die Berichte der verfolgten Gemeinde. Wir können uns ja gleich auch in der virtuellen Messehalle am Stand der Hilfsaktion Märtyrerkirche besuchen. Wie diese Christen oft alles verlassen, alles verlassen. Aber wisst ihr, auch da lernen wir etwas. Wir haben doch in dieser Welt gar keine Heimat, kein wirkliches Zuhause. Hier in der Welt haben wir keine bleibende Stadt. Mehr müssen wir eigentlich gar nicht wissen. Unsere Heimat ist bei Jesus. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch wahr. Noch stehen wir in diesen Spannungen, noch sind wir in dieser Zeit. Das ist unser Leben und da haben wir uns zu bewähren. Als Gemeinde, als Einzelne, hier auf der Jumiko, die wir uns informieren wollen, wie unser Weg weitergehen kann. Da haben wir bestimmte Dinge vor. Manches wird nicht gelingen. Bei manchen Fragen werden wir andere Wegführungen erleben. Wir sind noch nicht am Ziel angekommen, aber genau darum haben wir ja unsere Berufung, die Berufung für diese Zeit, so ein Zeigefinger von Johannes dem Täufer zu sein, andere Menschen auf Jesus hinzuweisen. Und jetzt kommen wir zum Schluss unserer kleinen biografisch-geografischen Reise und sie endet in der Apostelgeschichte, in Kapitel 1, Vers 8, den habe ich schon erwähnt. Dieses bekannte Wort, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria, in Israel und bis an das Ende der Welt. Das ist wieder in Bethanien. Aber nicht in Bethanien jenseits des Jordan, sondern das ist jetzt in Bethanien am Ölberg. Nicht der geografische Tiefpunkt im syrisch-afrikanischen Grabenbruch, sondern ganz oben 800 Meter über dem Meeresspiegel am Ölberg. So viel zu Wendepunkten. Da standen jetzt die 11 Jünger und auch Andreas. Und Jesus redet von ihnen. Ihr werdet diese Botschaft, dieses Evangelium in die Welt tragen. Und dann wird Jesus in den Himmel aufgenommen und die Jünger stehen da und sehen diesem Jesus hinterher. Und in dem Moment spricht ein Bote Gottes zu ihnen und sagt, was schaut ihr in den Himmel? Jesus, der so weggegangen ist, wird wiederkommen. Geht doch. Jetzt sind wir dran. Geht doch und tragt diese Botschaft in alle Lande dieser Welt, zu euren Nachbarn, in eure Schule, zu den Unikollegen. Tragt diese Botschaft in die Welt. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Dieser Herr, der damals gen Himmel gefahren ist, wird bald wiederkommen. Geht doch. Diese Zeit, die wir haben, die haben wir mit diesem Auftrag. Geht doch. Sind wir überfordert allemal. Aber Jesus gibt uns die Kraft des Heiligen Geistes. Ist das nicht schön, dass Leute wie du und ich, unscheinbare Leute, einfache Leute, unbedeutende Leute, schwache Leute, schwierige Leute, komplizierte Leute, manchmal dämliche Leute, begriffsstutzige Leute, dass Leute wie wir zu Jesus kommen dürfen, dass wir ihm unser Leben anvertrauen dürfen und dass Jesus mit Leuten wie uns sein Reich bauen möchte. Jesus möchte dich und mich nehmen und er möchte uns segnen und er möchte, dass wir anderen zum Segen werden. So erfüllen wir dann den großen Auftrag. So sind wir dann Teil dieser weltweiten Missionsbewegung. Und das ist unsere Berufung in dieser Zeit, bis der Herr wiederkommt. Klar können wir sagen, wir haben gar nicht viel. Aber das Wenige, was wir haben, das wollen wir Jesus anvertrauen. Wir können sagen, wir wissen gar nicht die Antworten. Aber das haben wir bei Andreas gelernt. Wir können auf den zeigen, der helfen kann, Jesus Christus. Ich möchte noch beten. Lieber Herr Jesus, du kennst uns, wie wir sind. Einfache Leute, schwierige Leute und einige von uns heute Mittag auch sehr sorgenvolle Leute. Du weißt, was uns beschäftigt. Du weißt die Dinge, die uns zu schaffen machen. Auch vielleicht gerade wegen dieser Corona-Situation, was uns Angst macht, wo wir unzulänglich sind, wo wir vielleicht gerade auch auf falschen Wegen sind und jetzt durch dein Wort angesprochen werden. Herr, unser Leben, das ist oft so brüchig und so kompliziert. Wir sind so unwert. Danke, dass du Leuten begegnest wie uns, gerade an den Tiefpunkten des Lebens. Und wir wollen dich einladen, Herr, in unsere Not, in unsere Schuld. Vergib uns und bring du uns wieder zurecht. Das brauchen wir, Herr. Und wir sind oft so träge, von dir weiterzusagen. Da wollen wir dich bitten, da gib uns doch diesen Mut und diesen einfachen Glauben des Andreas, der gar nichts weiter tut, als einfach nur auf dich hinzuweisen. Und dann kommt der Simon mit und findet zu dir. Hilf uns, Herr, denen nachzugehen, die mal mit uns unterwegs waren, für die ein gutes Wort zu haben, denen wir begegnen, auch ein Gespür dafür zu haben, wo Brücken sind und wir Anknüpfungspunkte haben. Und dass wir dann hinweisen auf dich, den Helfer, der allein helfen kann. Und Herr, lass uns lernen von diesem kleinen Kind Josia mit den 5 Broten und 2 Fischen, dass wir einfach das Wenige, was wir haben, dir anvertrauen. Und dann, Herr, dann mach du uns doch bereit, wirklich mitzutun an deinem Reich. Und wir wollen nicht Zuschauer sein, sondern das wollen wir lernen mit Andreas aus dieser Episode mit den Griechen, dass wir wirklich bereit sind, ganze Sache zu machen. Und Herr, jetzt kommen wir heute Mittag zu dir, so wie wir sind. Einfache Leute, schwierige Leute, oft auch unbegabte Leute, schüchterne Leute. Und wir bitten dich, Herr, gebrauche du uns, segne uns und sende du uns. Und dann, Herr, dann schenk uns den Mut, jetzt auch tatsächlich zu gehen, weil du uns die Perspektive dafür gibst, die Macht aus der Höhe, die Kraft deines Heiligen Geistes. Amen.